Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte uns heute zu Beginn der Predigt zunächst einmal Kapitel 9 führen. Der eigentliche Vers der Predigt ist heute Kapitel 9, Vers 9. Aber ich möchte uns das ganze Kapitel am Anfang lesen, damit wir auch hier wieder in den ganzen Kontext reingehen und den auch als Grundlage dann für die Predigt haben. Erstes Buch Mose, Kapitel 9, ab Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut, noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen. Von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allem, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Die drei Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße des Vaters nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er: Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang, und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre, und er starb. Liebe Gemeinde, Ich hatte es ja schon angekündigt. Ich habe mich entgegen der ursprünglichen Planung doch entschieden, in dem Abschnitt, den wir das letzte Mal behandelt haben, weiterzumachen und gehe einfach mal davon aus, dass noch das eine andere aus der letzten Woche präsent ist von den Ausführungen. Dachte mir, wenn man zweimal hintereinander dran ist mit einer Predigt, dann kann man das ganz gut machen. Sonst bei den Serien, wenn man dann viele Wochen zwischendrin hat, dann ist schon wieder so viel Neues im Kopf angesammelt, dass man kaum auf das Alte zurückgreifen kann. Lasst uns also in diesen Text wieder neu einsteigen. Ich hatte bereits gesagt, heute soll die Predigt vor allem über Vers 9 gehen, also über den Vers: Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Ein Bundesschluss Gottes mit Noah und mit allem Fleisch, mit seiner Familie und mit allem, was auf der Erde kreucht und fleucht, sagt man ja so gemeinhin. Also sicher ein Thema, das in dem Text offensichtlich ist, das alles dominiert. Der Bund, den Gott hier mit Noah schließt, ist das Thema des Textes, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und deswegen will sich die heutige Predigt auch ausschließlich mit der Frage des Bundes Gottes beschäftigen. Eins möchte ich klarstellen, und das ist keine Einschränkung in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß, dass man dieses Thema nicht in einer Predigt abhandeln kann. Ich weiß auch, dass man nicht alle Aspekte des Bundes Gottes so schön erklären kann, dass es dann auch leicht zu verstehen ist, sondern ich muss mich natürlich darauf konzentrieren, einige Aspekte herauszupicken, die uns aber der Text an sich schon liefert. Das ist das Gute dabei. Aber es ist keine abschließende Behandlung. Ich mache hier nicht meine Masterarbeit, sondern möchte mich aus diesem Text heraus einfach mit dieser Frage des Bundes beschäftigen. Es bedarf auch keiner großen, komplexen Textanalyse, um zu erfassen, mit was wir uns hier beschäftigen. Denn wir können vieles von dem, was wir haben, direkt hier aus dem Wort Gottes ablesen. Zunächst möchte ich einmal zu Beginn eine relativ banale Frage stellen. Das ist die Frage danach, was ist eigentlich so ein Bund? Also es ist die Frage nach dem Wesen des Bundes oder nach der Konzeption, nach seinem Aufbau. Was macht so einen Bund aus? Ich weiß nicht, wie jeder Einzelne so ein Thema wahrnimmt, wenn die Frage davon ist, dass hier von einem Bund geredet wird. Mein Eindruck ist, dass auch wir in unserem Alltag, in dem üblichen Sprachgebrauch, auch nicht so oft über Bünde reden, die wir in irgendeiner Weise eingegangen sind oder eingehen. Ja, vielleicht mit wenigen Ausnahmen, aber manchmal fällt mir auch auf, dass in geistlichen Gesprächen der Bund Gottes gar keine so herausragende, kein so herausragendes Thema ist und oft einfach entweder vorausgesetzt wird oder gar nicht erwähnt wird. Das aber nur mal am Rande. Wir alle kennen aber aus unserem Leben irgendwelche Bünde, mit denen wir zu tun haben, ja, die uns vielleicht auch teilweise nah sind oder nicht nah. Ich möchte euch nur mal mit einem Wort konfrontieren. Wir leben alle in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland. Nicht, um ein Wortspiel zu machen, aber eigentlich schon in dem Namen unseres Landes kommt das Wort Bund vor. Das heißt, wir haben irgendwelche Länder in Deutschland, die sich zusammengeschlossen haben und einen Bund geschlossen haben. Es gibt andere Bünde. Es gibt die EU, es gibt Friedenspakte, es gibt sonstige. In der Regel sind das Verträge, Vereinbarungen, die man macht, um einen Bund zu schließen. Es gibt auch Zweckgemeinschaften. Es gibt auch Menschen, die sich zusammentun, weil sie die gleiche Ausgangsbasis haben oder das gleiche Ziel haben. Ja? Einer dieser Bünde ist mir in meinem Leben oft begegnet, weil mein Opa kriegsversehrt war. Und dann ist sowas wie der Bund der Kriegsversehrten, der uns immer Briefe geschrieben hat. Von Menschen, die sich zusammengetan haben, um Interessen zu vertreten und dann einen Bund geschlossen haben. Dann gibt es noch einen Bund, den wir vielleicht heute gar nicht mehr so nennen, der aber auch einen Bund darstellt. Das ist uns vielleicht leichter und zugänglicher und offensichtlicher. Das ist der Ehebund, also die Ehe. Wir reden dann auch von einem Bund, wenn wir mal diese alte Formulierung benutzen, des Ehebundes. Ich will die Einzelnen nicht analysieren, macht auch überhaupt keinen Sinn. Wir wollen ja auf den Bund gehen, auf den wir hier eingehen. Aber eins grundsätzlich, eines ist nicht das Prinzip der Bünde Gottes. Und das können wir daraus schlussfolgern. Diese Bünde, von denen wir hier reden, sind alles Bünde unter Gleichgestellten. Ja? Also Bayern steht nicht über Hessen und Nordrhein-Westfalen nicht über Thüringen. Alle diese Länder sind gleichgestellt. Ja, sicher gibt es da, kann man jetzt diskutieren, ob das auch wirklich dann praktisch gelebt wird, aber ist völlig egal. Sinn und Zweck und Ziel dieser Bünde ist, dass es unter gleichen Parteien Vereinbarungen gibt, auf gleicher Ebene, sagen wir mal, mit dem Ziel dann auch gemeinsam was zu tun. Ja, auch bei diesen Zweckgemeinschaften ist es in der Regel so, dass man versucht, ein System herzustellen, dass die dort dann versorgt werden sollen, nehmen wir die Kriegsversehrten, gleich sind. Die haben nicht alle den gleichen Anspruch, aber das ist der Bund der Gleichgesinnten ist. Das ist aber nicht das Prinzip der Bünde Gottes. Davon müssen wir uns zunächst einmal lösen. Bei Gott gibt es andere Bünde oder haben wir andere Prinzipien und dafür haben wir schon weniger gute geeignete Beispiele, weil es eigentlich schon fast eben in diese Region geht, dass Gott mit den Menschen einen Bund eingeht. Nämlich das sind Bünde oder das ist ein Bund, wo ein höher gestelltes Wesen mit einem niedriger gestellten Wesen einen Bund eingeht. Das ist auch ganz wichtig für den Bund, wenn wir ihn nachher betrachten. Denn in der Analyse sehen wir sehr schnell, wenn wir durchlesen, dass dort immer steht, dass Gott der Höhergestellte mit dem Menschen, dem Niedrigergestellten, einen Bund eingeht. Das ist nicht der Niedriggestellte, der sagt, du Gott, mach jetzt mal mit mir einen Bund. Oder der gar fordern kann, einen Bund zu machen. Oder in irgendeiner Weise nur auf Gott zugehen kann und irgendeine kreative Idee entwickelt. Das machen die Gleichgestellten schon, wogegen die Untergestellten bei den Übergeordneten diese Idee nicht entwickeln. Also in geistlicher Beziehung und hier in der Bibel finden wir immer Gott als den Übergeordneten und den Menschen darunter. Es ist also ein bisschen ein Bund, mit dem wir so ein kleines Annäherungsproblem auch haben. Ich habe überlegt, was es für Beispiele dafür gibt. Und man mag mir das verzeihen, mir sind nur so ein paar, wie ich finde, relativ schwache Beispiele eingefallen. Also wenn man zum Beispiel das Verhältnis von Ägypten und Israel einmal analysiert, hat es auch Charakter von einem Bund eines Übergeordneten mit einem Untergeordneten. Ja, du darfst in meinem Land leben, ich greife dich nicht an, ich zerstöre dich nicht. Auf der anderen Seite, dafür musst du mir was liefern, dafür gibt es bestimmte Dinge, aber alles wird aufdiktiert von dem Höheren. Der Untergestellte stellt keine Forderung oder hat keinen Anspruch darauf, dass die Forderungen dann erfüllt werden. Also es gibt auch da immer einen Übergeordneten, einen Untergeordneten. Ja, aber wie gesagt, ein bisschen ist es eine Behelfserklärung. Andere Behelfserklärung, die mir eingefallen ist, ist so eine Art Bund, den man sicher nicht schriftlich fixiert im Detail, aber wie zum Beispiel der Mensch mit seinem Hund umgeht. Ja, in der Regel nehmen die Menschen den Hund mit auf, irgendwo in ihre Familie, versorgen ihn, geben ihm was zu essen und dann gibt es unterschiedliche Grade von Verrücktheit, wie man mit dem Hund umgehen kann. Ja, bis dazu, dass er im Bett schlafen darf. Aber irgendwo gibt es so ein Regelwerk, wo der Mensch sagt, was der Hund darf und der Hund hat so gar keine Chance zu bestimmen, was er im Haushalt darf. Er versucht es, er nähert sich an, er bettelt rum, aber eigentlich bleibt er immer der Untergeordnete, der im Verhältnis dieses Bundes, ich dominiere dich, ich versorge dich, ich füttere dich, lebt, hat keine Chance. Auch wenn wir jetzt nicht von dem Hundebund reden würden oder was auch immer, aber von den Prinzipien. Soll nur ein Annäherungsbeispiel sein für dieses Prinzip, das dem mehr entspricht, was wir hier in der Bibel auch finden. Also wenn Gott einen Bund mit den Menschen schließt, dann ist es immer so, dass er der Höhergestellte mit den Untergeordneten etwas regelt, was der Untergeordnete nicht beeinflussen kann, an keinem Punkt. Und dann ist es auch immer so, dass der Höhere in dieser Art von Bünden zum Niederen beugt und dann etwas gelobt, etwas sagt, etwas festlegt. Und das Wichtigste dabei ist, dass der Höhere dabei sich auch immer daran halten muss. Und das ist interessant, denn in dem Bund passiert etwas ganz Neues, denn eigentlich muss sich der Höhere ja an gar nichts halten. Er kann mit dem Untergebenen machen, was er will. Wenn der Stein auf der Straße liegt, können wir ihn wegkicken. Wir können ihn durch die Gegend schmeißen, der Stein kann nichts fordern. Er ist völlig unterlegen, er ist untergeordnet. Der Höhere kann alles bestimmen. Ja? Wenn ich aber zu dem Stein gehe und mir selbst gelobe, ihn nie wegzukicken, dann muss ich mich an meine Regeln und an das Gelobte halten. Ja, das Einzige, was der Stein, wenn er reden könnte, machen könnte, zu sagen, hey, halte du dich bitte an dein Wort. Du hast doch gelobt, dass du mich nicht wegkickst. Oder der Hund könnte das machen. Er könnte sagen, du hast doch gesagt, du gibst mir Futter. Er kann nur bellen, aber das kann er machen. Sagen, da ist was. Du musst noch deinen Teil des Bundes erfüllen. Das heißt also, die Verhältnisse sind klar. Und sie sind auch hier klar bei einem Bund, den Gott eingeht. Gott gelobt etwas. Gott sagt dem Menschen, in diesem Fall Noah, dass er etwas einhalten will und wird. Das ist dieses ganz Erstaunliche und manchmal auch für uns ein bisschen befremdlich, wenn wir in eine geistliche Dimension gehen, weil es nicht selbstverständlich ist. Ja? In unserem Alltag sind wir es gewohnt, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die halbwegs gleichberechtigt sind. Manchmal sehen wir das, wenn ein Vorgesetzter sich zu irgendwas verpflichtet, sehen wir Elemente davon, aber wir sehen Menschen, die ihre Bünde brechen. Und dann kommen wir auf die geistliche Dimension. Dann sehen wir diese Verhältnisse und da erleben wir Gott als denjenigen, der etwas gelobt und der es dann auch noch hält. Und das ist dann ganz außerordentlich, weil wir in der Regel, und wenn wir ganz ehrlich sind, in unserem Leben gar keine derartigen Bünde erleben. Alle Arbeitgeber brechen ihre Regeln ihren Mitarbeitern gegenüber. Jeder ethische Code in einer Firma wird gebrochen. Alle Übergeordneten, die Untergeordneten irgendwas versprechen, werden das irgendwann einmal brechen. Deswegen haben wir so ein erfahrungsmäßig quasi keine Möglichkeit, uns diesem Bund anzunähern. Wir müssen diesen Bund so nehmen, so erkennen, wie er ist. Also diese Dinge, die Gott sich selbst auferlegt, um sie einzuhalten. Wir erkennen Stück für Stück, dass Gott auch tatsächlich seinen Bund einhält. Und ich habe mir das Recht rausgenommen, sehr viel Zeit zu sparen an einem Punkt. Und uns gemeinsam auch nochmal darauf zu verweisen, was wir eigentlich letzte Woche bereits erkannt hatten. Letzte Woche hatten wir ja gesehen, dass dieser Bund, den Gott mit dem Noah schloss, als einer der Nebenaspekte, im Grunde ein Bund ist, der uns auf Christus hinweist. Und im Grunde ein Bund ist, der in Christus sogar geschlossen wird. Ich hatte dazu auch ein paar Erläuterungen gemacht. Ich will es aber hier heute nochmal ein bisschen systematisieren und will eine zweite Frage stellen. Was war eigentlich das Konzept des Bundes? Das innenliegende Konzept. Und dazu möchte ich drei Punkte betrachten. Der erste Punkt ist sehr, sehr wichtig. Den lesen wir aus 1. Mose 6, Kapitel 8. Ganz bewusst gewählt heute als Einstiegsvers. Wer heute in der Schriftlesung zugehört hat und den ersten Vers mitgekriegt hat, das war genau dieser Vers. Wir können ihn gerne nochmal lesen. 1. Mose 6, Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Also der, mit dem Gott den Bund schloss, das war nicht der, der belohnt wurde für irgendetwas, was er getan hat. Erst danach erhalten wir eine Erklärung, was Noah getan hat. Er war untadelig, er lebte gerecht, er hat auch toll geopfert nachher, er hat alles gut gemacht aus der Perspektive Gottes. Aber zunächst einmal ist die Grundlage immer und die Basis für den Bund, dass Noah in den Augen Gottes Gnade fand und sonst nichts. Das ist der erste wichtigste Aspekt, der hier den Bund ausmacht. Und der uns auch darauf hindeutet, dass es eben genau wie in Christus dieser typische Charakter des Bundes ist. Letzte Woche hatte ich noch etwas relativ allgemein erwähnt und damit argumentiert mit einem Begriff, den wir gerne Erbsünde nennen oder den wir auch gerne die Verderbtheit des Menschen nennen können. Diese tiefe innewohnende Kaputtheit, dieses Prinzip, dass der Mensch aus sich selbst im Grunde nur eins wirklich gut kann: Chaos produzieren. Er schafft es, es sehr lang gut aussehen zu lassen. Aber letzten Endes ist die einzige echte Fähigkeit, die der Mensch hat, Chaos zu produzieren. Und es ist dermaßen frustrierend, weil es teilweise so gut aussieht, dieses Chaos, bis eben dann dieses eine kleine Steinchen umkippt und dann offensichtlich wird, was der Mensch produziert. Ohne die Hilfe Gottes können wir im Grunde gar nichts Wertvolles produzieren. Klar, im Kleinen, wir produzieren jede Menge in unserem Leben, was scheinbar gut aussieht, aber geistliche, wirklich wichtige geistliche Dinge können wir aus uns heraus nicht produzieren. Das liegt an der Erbsünde. Und interessanterweise ist genau das uns auch in diesem Kapitel 8 gesagt worden, was wir letzte Woche behandelt haben. Da haben wir in Vers 21 ja gelesen, dass alle Menschen von Kindheit, von der ersten Minute an, böse sind. Ja? Seitdem das so ist, wohnt ein immerwährender Kampf der Menschheit gegen diesen Satz. Der Mensch will sich immer noch beweisen, dass er gut ist. Die ganze Gesellschaftsordnung ist ausgerichtet, dass sich der Mensch irgendwie beweisen kann, dass er gut ist. Kann er aber nicht. Kann den Anschein erwecken, dafür gibt es dann Marketing- und Werbeabteilung für jeden selbst. Den Anschein kann man nach außen erwecken lassen. Aber eigentlich ist das Problem des Menschen, dass er im Kern böse ist. Und das kriegen wir an einer Stelle gesagt, wo Gott mit dem Noah einen Bund macht. Also erster Aspekt. Er macht das aus Gnade. Der zweite Aspekt ist ganz logisch: in dem Menschen drin, da ist was Kaputtes. Das ist die Kaputtabteilung. Grundlage kaputt und dann kommt die Gnade. Da möchte ich noch einen Aspekt dazufügen, den ich das letzte Mal etwas vernachlässigt hatte. Es gibt einen dritten Aspekt, auf den wir genau hinschauen sollten. Der Bund, den Gott mit Noah und mit den Menschen schließt, ist auch ein Bund der Erwählung. Gott hatte sich den Noah auserkoren. Er hatte ihn sich auserwählt, um ihm Gnade zu geben, um bei ihm Gnade zu finden. Es lag gar nicht so sehr an Noah. Es lag überhaupt nicht an Noah. Nein, gar nicht. Es war einfach ganz eindeutig nur aus Gottes Perspektive so, dass er den Noah auserwählte. Vers 18 heißt es etwas hart anmutend, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frauen, die Frauen deiner Söhne mit dir. Der Gott Noahs hat sich ihn auserwählt. Er hätte einer derjenigen sein können und er hatte es verdient, weil er von Kind auf böse ist, in dieser Sintflut unterzugehen. Das ist das Gericht, was vor jedem Menschen steht. Und wir haben die drei errettenden Elemente für den Menschen aus diesem Gericht, was vor ihm steht, ja gesehen. Grundlage ist, dass er böse ist. Und eigentlich müsste Gott ständig irgendwelche Sintfluten oder was weiß ich was über die Welt kommen lassen, um die Menschen zu bestrafen. Individuelle Gerichte, große Gerichte, Gerichte für alle, das wäre angemessen, weil da keiner ist, der vor Gott gerecht ist. In ihrem Herzen sind sie alle böse. Aber da ist noch der Aspekt der Gnade. Der Gnade für den Einzelnen, den sich Gott erwählt. Also wir halten fest, der Bund Gottes ist ein Gnadenbund für Sünder, die Gott erwählt. Das ist der erste Punkt, den wir festhalten. Wer mitschreibt, kann das gerne machen, aber ich habe mir die Höflichkeit erlaubt, am Ende das dann nochmal zusammenzufassen. Dann muss man gar nicht so genau überlegen, ob man da was verpasst hat. Auch wenn man mal mittendrin dann einen eigenen Gedanken fasst, dann kann man am Ende nochmal diese vier Punkte, die heute aus der Predigt herauskommen, in der Zusammenfassung dann aufschreiben. Die zweite Abteilung ist die kürzeste Abteilung, in der ich nochmal eine neue Frage über den Bund stellen will. Und die lautet: Was ist der Charakter des Bundes Gottes? In den oben genannten Punkten, da schlummert irgendwie noch ein ganz großer Gedanke drin. Also neben der Analyse, was das Konzept des Bundes ist, wie er aufgebaut ist, da beinhalten die gleichen Verse eine erweiterte Erkenntnis Gottes für uns. Also wir erkennen aus diesen gleichen Versen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, und den dürfen wir hier nicht unterordnen. Das ist nämlich der Punkt, dass ein Bund, den Gott eingeht, immer ein Bund ist, der Heil offenbart. Ja? Das heißt, dieser Charakter des Bundes ist immer ein Bund, der auf Heil ausgerichtet ist. Immer ein Heilswesenzug. Ein Bund beinhaltet bei Gott auch immer ein Stück neuer Heilsoffenbarung. Warum und wie das so ist, darüber kann man Bücher lesen. Aber das ist hier so deutlich abzusehen, dass es ein Stück Offenbarung ist, dass wir diesen Bund verstehen und dass er immer Heil beinhaltet. Also, zweite Zusammenfassung für den heutigen Tag: Der Bund Gottes offenbart uns immer Heil. Bund hat immer etwas mit Heil zu tun. Gut, und dann gehen wir nochmal, das müssen wir auch heute machen, auf den Inhalt des Bundes ein. Also was wird hier tatsächlich gelobt? Ich habe das immer so ein bisschen in der Formulierung gerade umschifft. Aber hier gibt es tatsächlich in den einzelnen Bünden, von denen wir in der Bibel lesen, neben der Heilsoffenbarung immer auch noch zusätzliche Aspekte. In unserem Fall ist es so, dass Gott gelobt, keine Sintflut mehr über die Erde kommen zu lassen. Also nicht mehr alles Fleisch und alle Menschheit gemeinsam umkommen zu lassen. Und zum Zeichen setzt er einen Regenbogen ein. Interessanterweise ist dieser Regenbogen im Kern gar kein Zeichen für die Menschen. Dieser Regenbogen hat gar nicht so viel damit zu tun, dass die Menschen diesen Regenbogen sehen sollen, sondern das ist erst die zweite Konsequenz. Wisst ihr, was das Wichtige an dem Regenbogen ist? Das Wichtigste ist, dass Gott selbst jedes Mal, wenn ein Regenbogen entsteht, daran gedenkt, dass er die Erde nicht mehr mit einer Sintflut bedecken will. Das ist das Erste und das Wichtigste an dem Regenbogen. Das ist eine andere Perspektive. Natürlich denkt der Mensch, wenn er den Regenbogen sieht, dass Gott, wenn er den Regenbogen sieht, an seinen Bund gedenkt. Natürlich ist es so, dass wir Gott verstehen können, wer er ist, was er ist und was der Bund ist. Aber eigentlich ist der Regenbogen ein Zeichen, dass Gott selbst gedenkt, dass er diese Erde nicht mehr mit einer Sintflut bedecken wird. Dazu lesen wir ganz kurz nochmal in diesen Vers 15 rein, denn genau so steht das da. Oder fangen wir in 14 an, von mir aus, damit wir den Regenbogen nochmal drin haben. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über die Erde sammle und der Regenbogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken. Nein, dann will ich an meinen Bund gedenken. Nicht, dann sollt ihr Menschen an meinen Bund gedenken und irgendwas tun, sondern dann will ich Gott an meinen Bund denken, der zwischen mir, wichtigster Teilnehmer, und euch und allen lebendigen Wesen, die hinten dran kommen, besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. So steht's hier. Gott selbst hat den Bogen gesetzt, damit er selbst an seinen Bund gedenkt. Das ist schon ein bisschen doof. Also der Regenbogen ist nicht dazu da, dass wir romantische Gefühle bekommen. Aber es ist auch sehr gut, er ist dazu da, dass wir richtig starke Gefühle bekommen. Denn Gefühle, die uns vor allem erinnern an unser Heil in Christus, an den Bund, den Gott aufgerichtet hat. Hauptsache ist, dass Gott selbst an seinen Gnadenbund erinnert wird und damit quasi für uns sichtbar das Heil in Christus für Sünder wird. Wie viele Tage hätte es schon gegeben, in denen es die Menschheit verdient hätte, ausgerottet zu werden. Aber dann kam irgendwo ein Regenbogen her und Gott gedachte seines Bundes. Heute Morgen haben wir in dieser Gemeinde unsere Sünde bekannt. Alles, was hier in dem Raum bekannt wurde, hätte gereicht, dass Gott heute Mittag die Welt vernichtet. Gnadenlos, nur wegen uns. Es hört sich so ein bisschen idealistisch an, ist es nicht. Es ist tatsächlich wahr. Wenn wir die ganze Sünde der Erde zusammennehmen, kommen wir immer wieder zu einem katastrophalen Bild. Was Menschen mit Menschen machen, ist unglaublich. Wir hätten es allemal verdient, vernichtet zu werden. Aber der Regenbogen erinnert Gott daran, dass er dies nicht mehr tun wird. Sicher gibt es da Gericht, im Kleinen gibt es auch Gericht. Und Gott wird sicher einzelne Menschen auch im Leben strafen, hart und verdient strafen für die Dinge, die zu ihm dringen. Sünde hat Konsequenz, hat Folgen auch im Leben. Aber es gibt keine vollständige Vernichtung mehr. Also in der dritten Abteilung halten wir fest, der Inhalt des Bundes ist vor allem für Gott gedacht, der seines Bundes durch den Regenbogen gedenkt. Erst danach ist er für den Menschen gedacht, der Gottes Gnade in Christus gedenkt, wenn er diesen Regenbogen sieht oder wenn er sich über diesen Bund Gedanken macht. Dann kommen wir zum Ende noch in die vierte Abteilung. Die ist ein bisschen größer und ein bisschen systematischer, ein bisschen mutiger aufgebaut. Ich möchte noch mit uns über den Bundespartner reden. Hier in diesem Bund, da begegnen wir etwas Besonderem. Also anders als bei Abraham zum Beispiel, wo der Bundespartner, also der, mit dem Gott hier diesen Bund schließt, eine einzelne Person ist, das ist so, dass im Noachitischen Bund die ganze Menschheit mit eingeschlossen wird. Da kann man drüber hinweglesen oder auch nicht, aber zunächst ist es auch erst einmal beachtenswert. Warum eigentlich wird hier die ganze Menschheit mit eingeschlossen? Und jetzt möchte ich nochmal zumindest jetzt im Folgenden zwei Theorien durchdenken, die falsch sind. Und ich beginne mal mit der ersten. Es gibt tatsächlich manche Menschen, die denken, dass nach dieser Zusage Gottes sozusagen quasi automatisch alle Menschen gerettet sind. Gibt es wirklich. Es gibt auch Ausleger, die sich viel Mühe machen, das zu erklären. Aber wir haben es heute schon gehört, das kann so gar nicht stimmen. Es ist nicht möglich, dass alle Menschen gerettet werden. Denn wir haben ja schon in 1. Mose 6, Vers 8 gelesen und dort wird berichtet, dass Noah eben wie gerettet wurde? Aus Gnade. Und vor allem haben wir auch gelesen, und da sollten wir festhalten, dass alle Menschen von klein auf böse sind. Also da hat keiner Heil verdient und da kann keiner auch einfach so gerettet werden. Wir haben davon gelesen, dass Noahs Opfer eine Vorausschau, ein Vorausbild für den Tod Christi ist. Ihr erinnert euch vielleicht, letzte Woche auch schon erwähnt. Der Wohlgeruch steigt zu Gott und besänftigt Gott. Indem Gott an Christus denkt, der das vollendete Opfer ist, das dort quasi sinnbildlich geopfert vor ihm steht. Der Wohlgeruch, der zu Gott dringt, hatten wir das letzte Mal verglichen mit dem Epheserbrief, ist tatsächlich der Wohlgeruch Christi, der zu ihm aufsteigt. Und daraus gibt sich eine ganz gute Erkenntnis. Es ist tatsächlich nicht so, dass Menschen automatisch gerettet werden. Es gibt überhaupt keinen Automatismus in der Rettung. Sondern dieser Bund hier, den Gott mit Noah macht, der verdeutlicht uns eins. Die Menschen sind böse, sie werden aus Gnade gerettet und alles deutet auf Christus hin, der das vollkommene Opfer ist. Das heißt, wir alle sind nur und können ausschließlich und nur in Christus gerettet sein. Und auch nur Menschen, die in ihm gerettet sind, sind tatsächlich gerettet. Gibt es noch eine zweite, gibt's noch einen zweiten Aspekt, den man hier auch aus dieser Passage ablesen kann. Und der ist ziemlich spannend. Manche andere denken zum Beispiel, dass aus diesem Ereignis, aus diesem Bund, den Gott hier aufgerichtet hat, sowas wie eine allgemeine Gnade abzuleiten ist. Also, dass es eine Gnade für alle Menschen gibt. Nicht, dass sie automatisch gerettet werden, aber dass sozusagen alle Menschen während ihres ganzen Lebens auf der Erde automatisch in dem Segen und in der Versorgung Gottes stehen, bis sie dann am Ende sterben. Hört sich ein bisschen abwegig an, war aber tatsächlich ein groß diskutiertes theologisches Thema. Und es hört sich, muss man wirklich sagen, sehr gut und sehr intelligent an. Dazu gibt es auch sehr hochwertige und sehr gute Bücher und Analysen, und die lese ich euch jetzt alle vor. Nein, können wir natürlich nicht machen, sondern ich will einfach nur mal ein paar wichtige Aspekte daraus herausgreifen. Es gibt also tatsächlich diesen sogenannten Punkt der allgemeinen Gnade zu Lebzeiten bei den Menschen. Würde diese Gnade sozusagen, die Gott dem Menschen hier erweist, bei allen Menschen bleiben, also auch über den Tod hinaus, dann wären ja alle Menschen gerettet. Das hatten wir im ersten Punkt verworfen und das ist auch nicht Sinn und Zweck dieser Analyse. Also muss es in irgendeiner Weise vorher, während des Lebens, ja eine Klärung geben, ob dieser Mensch, der unter dem Segen Gottes steht und irgendwo auch im Umfeld dieses Bundes sich bewegt, dann auch wirklich ewiges Leben hat. Das Wichtige dabei, wenn sonst diese Gnade während des ganzen Lebens da wäre, dann wäre der letzte Zeitpunkt, dass man sozusagen im Tod oder in der Nähe irgendwo dort ja klären muss, was ist denn jetzt mit diesem Menschen, was ist mit dieser Gnade, die dieser Mensch bekommen hat. Also hier erweitert aus diesem noachitischen Bund. Und um das mal aufzuklären oder um diese Wirkung des Bundes nochmal zu verdeutlichen, habe ich nochmal zwei Verse rausgepickt aus unserer Passage. Und zwar der erste Punkt ist hier Vers 12. Muss mit der Übersetzung ein bisschen aufpassen. Dort heißt es: Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes. Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Und nochmal ganz kurz, Vers 16, fängt er an. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Ein Wort wiederholt sich hier, ein Thema wiederholt sich hier. Eine Perspektive wiederholt sich hier und das ist die Frage der Ewigkeit. Das ist der Punkt der Ewigkeit. Der Bund Gottes ist tatsächlich auf ewig ausgelegt. Er hat eine ewige Dimension und eine ewige Wirkung. Wer tatsächlich im Bund Gottes steht, also in dem Sünder aus Gnaden erwählt, ist auf ewig in diesem Bund, so hat Gott ihn angelegt, mit ihm eingebunden. Wenn wir das so sagen, ergibt sich automatisch eine andere Schwierigkeit. Was ist denn jetzt mit den Menschen, die dann doch nicht gerettet werden, obwohl dieser in Noah gezogene Bund ja so weit ist? Da gibt es viele Menschen, die in den Gemeinden leben und in diesem Bund, in diesem Umfeld des Bundes auch mit eingeschlossen sind. Tatsächlich haben wir in den folgenden Versen in Kapitel 9 ein Beispiel von einem Menschen, der auch in dem Umfeld Noahs lebte, aber dann doch verworfen wurde. Wir hatten es vorhin gelesen, es war Kanaan. Ich glaube, dass es vielmehr so ist, dass dieses Ereignis auch mit Kanaan und noch viele andere Ereignisse uns offenbaren, wie es sich mit dem Bund Gottes tatsächlich auswirkt und mit dem ewigen Bundschluss und der ewigen Wirkung des Bundes. Tatsächlich offenbart es sich, dass im Laufe der Zeit Menschen sich zeigen werden, die in diesem Bund gar nicht tatsächlich eingeschlossen sind. Dass sie tatsächlich nicht erwählt sind. Und es zeigt sich bei anderen, dass sie erwählt sind. Es wird sich offenbaren im Laufe des Lebens. Und ich hatte es eingangs gesagt, es muss sich offenbaren. Es muss sich im Leben offenbaren, ob ein Mensch gerettet ist oder nicht. Ob er zu den Erwählten zählt oder nicht. Wir in Deutschland, wir haben in der Regel eine große Verkrampfung um diese Frage der Erwählung. Nur weil es vielleicht irgendwelche Theorien und Bücher gibt und Erwählung gar kein Trendwort ist, ist es dennoch eines der ganz wichtigen Worte. Denn der Bund für böse Menschen auf Basis Gnade ist für die Auserwählten. Und darum geht es letzten Endes. Gott erwählt sich Noah und erwählt sich in den folgenden Geschlechten Menschen, die er rettet. Es geht tatsächlich darum. Und es ist diese Erwählung, die offenbart wird in unserem Leben und die sich zeigt. Die sich hier zeigt beim Bundesschluss und die sich nachher zeigt, die sich im Leben Kanaans zeigt, als einer, der eben nicht dazugehört. Der untergeordnet wird, der zum Kriegsgegner wird, der viele Israeliten töten wird, der in Ungnade fallen wird und so weiter und so fort. Es gibt nachher noch viele, viele, viele Feinde, denen Israel begegnet, die aber vorher irgendwann tatsächlich mal aus Israel hervorgingen. Denkt bei Abraham an Ismael, an die Völker, die daraus entstanden sind, die ein Stachel im Fleisch Israels waren. Das müssen wir akzeptieren, das ist da und es zeigt sich eben tatsächlich, wo der Weg und der Bund Gottes ist. Also wir halten fest, dass der Bund Gottes, und das ist das Letzte, was wir festhalten, der Bund Gottes ist ein ewiger Bund für die Erwählten und ein ewiger Segen. Vierten Punkt. Zum Abschluss, wie versprochen, für alle, die schreiben, für alle, die mitdenken, noch einmal alle vier Punkte, die wir heute behandelt haben, zu dem Bund. Der Bund Gottes ist ein Gnadenbund für Sünder, die Gott erwählt. Der Bund Gottes offenbart uns immer das Heil in Christus. Der Inhalt des Bundes ist vor allem für Gott gedacht, der seines Bundes, hier in dem Fall durch den Regenbogen, gedenkt. Und der vierte Punkt, der Bund Gottes ist ein ewiger Bund für die Erwählten und ein ewiger Segen. Amen.